Jesus ist kommen, haben wir eben gesungen. Die vierte Kerze brennt. Es wird so langsam wird es Zeit. So langsam feiern wir tatsächlich das Weihnachtliche. Und ich bin so am Überlegen, was ich am Freitag anziehen werde. Ich hoffe, ihr seid damit schon durch. Ich weiß es nicht. Ich weigere mich noch ein bisschen, einen Anzug aus dem Schrank zu holen. Ich weiß, der ein oder andere wünscht sich das vielleicht, aber ich weiß, dass ich mir das nicht... Wir schauen mal. Was aber klar ist, ist irgendwie, Weihnachten kommt. Und Weihnachten ist wieder mal was Besonderes. Es ist wieder mal soll wieder mal ein ganz besonderes Fest sein. Wir feiern den Geburtstag von Jesus Christus. Und dieser Herr Christus, der Name an sich sagt schon aus, es ist was ganz Besonderes, wie Bernd das eingangs gesagt hat. Da kommt ein König, weil Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Also Maria und Josef hießen nicht mit Nachnamen Christus. Christus ist ein Ehrentitel, der bedeutet übersetzt der Gesalbte auf Deutsch. Christus ist griechisch und das Griechische ist wiederum die Übersetzung von dem Ehrentitel Messias, den man Jesus zugeschrieben hat. Er ist der Gesalbte, er ist ölig, schmierig, fettig, gesalbt. Gesalbt ist er. Jemanden zu salben ist seit Urzeiten ein Ausdruck von Wertschätzung. Man hat Kranke gesalbt und macht es ja heute immer noch. Wenn du ein Auerbein hast, dann kommt da Salbe drauf, weil man diese Stelle besonders erachtet. Da schmiert man Salbe drauf und kümmert sich um die Salbe, massiert die Salbe ein, sagt, diese Stelle an meinem Bein, die soll wieder gut werden. Die ist mir wichtig. Und so salbte man auch Menschen, die wichtig waren. Minister, Könige, Menschen, die ein besonderes Amt bekommen haben, denen hat man Salböl über den Kopf gegossen oder sonst wohin, die darin gebadet, weil man gesagt hat, diese Person ist wichtig und die stellen wir jetzt besonders heraus. Diese Person ist besonders, mindestens in diesem Moment und für das, was kommt. Es ist besonders herausgerufen. Eine Machtübertragung passierte mit Salbung, wo man sagte, das hier, der hier, diese Person, die ist gut, die soll gut sein. Könige wurden gesalbt, Priester und Propheten. Jesus, der Gesalbte, Jesus Christus. Jesus ist der, der gut ist. Und dessen Geburtstag feiern wir. Wir feiern gerne Geburtstage von Menschen, die wir mögen. Menschen, mit denen wir gerne Zeit verbringen. Da gehen wir gerne zum Geburtstag, überlegen uns, was könnte man dem schenken und wie könnte man ihm eine Freude machen, um zu sagen, du bist wichtig. Du bist mir wichtig. Zur Salbung von Jesus gibt es eine, finde ich, sehr herausfordernde Bibelstelle, in der nicht nur Jesus diesen Titel bekommt, du bist der Gesalbte, sondern wo tatsächlich genau das passiert, wo Jesus gesalbt wird. Es ist wenige Tage, bevor Jesus festgenommen wird, bevor er von seinen Freunden verraten wird, verleugnet wird und verurteilt wird und später ans Kreuz genagelt wird. Kurz bevor das passiert, sitzt Jesus mit Freunden, mit Bekannten irgendwie zusammen. Markus 14 möchte ich gerne mit euch lesen. Und als er, Jesus, in Bethanien war, in dem Hause des Simon, des Aussätzigen, und am Tisch lag, da kam eine Frau, die ein Alabastergefäß hatte, mit Nardenöl, echt und kostbar. Und sie zerbrach das Alabastergefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Es waren aber auch einige unwillig bei sich selbst. Was soll diese Verschwendung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Denare verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sagte, lasst sie in Ruhe. Warum bereitet ihr ihr Kummer? Sie hat ein schönes Werk an mir getan. Ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen jederzeit Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Amen, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Die Situation, in der das passiert, kurz vor dem Passafest, kurz vor dem höchsten Festakt der jüdischen Kultur, da sitzt Jesus oder liegt Jesus bei einem Simon zu Hause, dem Aussätzigen. Oder zumindest in seinem Haus. Wir wissen nicht, ob der Aussätzige gestorben war und man sich trotzdem noch in seinem Haus getroffen hat, oder ob der Aussätzige geheilt worden ist und sich daraus vielleicht eine Freundschaft mit Jesus dann entstanden ist, wissen wir nicht. Wir wissen nur, in dem Haus dieses Simons, da lag Jesus mit den Leuten beim Essen. Und liegen beim Essen, das machen wir, wenn es besonders gemütlich ist, abends auf der Couch. Und damals hat man es getan, wenn es besonders festlich war. Dann hat man die Sänften rausgeholt, auf der linken Seite gelegen und mit rechts die Weintrauben und das gute Essen sich reingeschaufelt. Es war ein besonderes Beieinandersein. Es war festlich, vielleicht so ein bisschen wie bei uns ein Weihnachtsabend. Es war schön, gemütlich und besonders. Und in dieser festlichen Atmosphäre kommt eine Frau und zerbricht ein Alabastergefäß. So, Alabaster ist Gips, besondere Form von Gips, lässt sich gut zerbrechen und da lässt sich auch gut Öl drin aufbewahren. Und sie zerbricht dieses Gefäß und lässt über Jesus, der da gemütlich beim Essen sitzt, Nadenöl über seinen Kopf laufen. Prima. Und stellt sich das Weihnachten vor, alles ist festlich, das Raclette ist schon warm und oh, gleich gibt es noch Geschenke. Oder vielleicht gab es sie auch schon und alle sind aufgeregt und es ist schön. Und irgendjemand nimmt die Olivenölflasche und gießt dem Papa das schön über den Kopf. Was soll das? Wie bescheuert ist das? So eine schöne Situation, die man mit Jesus noch teilen konnte, durch so einen Akt so zu versauen. Sie gießt Öl aus. Teures, wahnsinnig teures Öl. 300 Denare, das ist ungefähr ein Jahreseinkommen von einem Tagelöhner. Also ein Jahr haben Menschen mit geringerem Einkommen dafür gearbeitet. Und sie zerbricht das und gießt es einfach über den Kopf von Jesus aus. Und sie salbt ihn damit. Und sagt, du Jesus, du bist der Messias. Du bist der Christus, du bist der Gesalbte, du hast den höchsten Titel, den wir Juden uns denken können, den hast du verdient. Du bist besonders. Und sie stellt damit Jesus in den Mittelpunkt. Wortwörtlich, also wenn du so ein Narbengefäß aufbrichst und über jemanden zergießt bei einem schönen Essen, alle Aufmerksamkeit ist auf diesem Kopf, wo das Öl runtertropft und es riecht überall nur noch danach. Alle Aufmerksamkeit war auf Jesus gerichtet. Niemand konnte sich dem verwehren. Jeder hat sich diese Situation angeguckt. Alle Augen waren auf Jesus gerichtet. Und natürlich entsteht sofort ein Twist bei dieser Feierlichkeit. Ein Zwist heißt das, nicht Twist, ein Zwist. Auf einmal war alle Aufmerksamkeit auf Jesus und die Diskussion ging los. Weil Jesus so im Mittelpunkt steht. Weil alle Augen auf ihn gerichtet sind. Tatsächlich wünsche ich mir das manchmal für Weihnachten. Wenn man sich die Weihnachtsfilme anschaut, die geschmückte Stadt New York, wie die erglitzert und blinkt und alles ist voll und alle feiern Weihnachten. Wie wäre das, wenn in dieser Riesenstimmung auf einmal alle Augen auf Jesus gerichtet wären? Wenn zu diesem Fest, wo überall Kerzen glühen und überall Geschenke auf einen warten und alles ist so festlich und so schön, und wenn da auf einmal alle Aufmerksamkeit bei Jesus liegen würde. Wenn Jesus nicht nur irgendwie dabei wäre in der Krippe, die man natürlich auch aufstellt. Und das ist auch schön, dass Jesus mit dabei ist. Aber wie wäre das, wenn es clear macht und man riecht und hört und schmeckt und sieht nur noch Jesus? Das würde ganz schön stören in unseren Weihnachtsfeierlichkeiten, in unserem Ablauf, den wir haben, in unseren Traditionen, in unseren Ritualen. Könnte das tatsächlich bei mir ganz bestimmt auch immer mal wieder störend sein, wenn es auf einmal nur um Jesus gehen würde. Und es hat gestört. Da kam ein Zwist auf. Es hat gestört, dass diese Frau alle Aufmerksamkeit auf Jesus gerichtet hat und wie sie das vor allem gemacht hat, mit diesem Öl, was unfassbar teuer war. Und ja nicht ein Tröpfchen und dann wieder zugemacht und weggepackt fürs nächste Mal. Sie zerbricht das Gefäß und gießt alles auf Jesus und sagt, du bist es. Da geht die Diskussion los. So viel Geld. So viel Geld für diesen Moment. Das ist doch nicht normal. Das Passafest stand vor der Tür, ein Hochfest, zu dem man, so wie heute vor Weihnachten, da sammelt man Almosen, da spendet man gerne und viel. Da hat man den Spendenmarathon, so wie heute hatte man ihn damals. Da war Almosen geben, hat man, das gehörte zum Fest dazu. Das hatte jeder vor Augen. Und diese Frau zerbricht das Ölgefäß und gießt so viel Geld einfach weg. So viel hätte man machen können. Da geht die Diskussion los. War das richtig? Ist das Richtige, was die Frau da gemacht hat? Natürlich ist es richtig, sich um die Armen zu kümmern. Natürlich ist das doch richtig, dass das Geld nicht einfach so rauszuschmeißen für ein Öl, was einmal gut riecht, aber dann ist es weg. Und vor allem, wenn man das schon gekauft hat, dann schüttet man doch nicht alles auf einmal weg. Dann will man wenigstens vielen Leuten damit eine Freude machen, wenn man das schon machen muss, weil eigentlich kann man dieses Geld doch viel sinnvoller einsetzen, kann man doch damit viel bessere Sachen machen. Dann nimmt man halt einen Tropfen Olivenöl, damit kann man Jesus auch salben und sagen, du bist wertvoll. Und das Gleiche geht doch auch. Warum gibt Jesus diesen Leuten, die da diskutieren, die auf die Sinnhaftigkeit pochen, die auf das Bessere, das Richtige pochen, warum gibt Jesus denen nicht einfach recht? Warum fängt da eine Diskussion an? Warum fängt Jesus an, die Frau zu verteidigen, wo sie sowas Irrsinniges gemacht hat? Warum gibt Jesus denen, die doch Recht haben, nicht einfach Recht? Ich glaube, weil es manchmal nicht ums Recht haben geht. Manchmal geht es nicht darum, Recht zu haben. Manchmal geht es einfach nur um Jesus. Erlaubt mir an dieser Stelle gerne einmal kurz einen Exkurs, weil Recht haben und das Richtige tun, das kennen wir im Moment in dieser Vorweihnachtszeit so gut wie selten sonst in unserem Leben, weil es geht im Moment an so vielen Stellen um das Richtige. Du musst das Richtige tun, du darfst nicht das Falsche tun. Damals wie heute geht es ums Recht haben. Aber manchmal soll es nicht um Recht haben gehen, sondern um Jesus. Um Jesus, der die verkörperte Liebe ist. Und die vermisse ich tatsächlich hier und da in unserer Gesellschaft, die gespalten ist über all die Corona-Fragen, die medial hochgepusht wird bis zum Gehtnichtmehr. Ich vermisse die Liebe, die Essenz der Liebe, Jesus, in all der Diskussion, die es um Impfen geht, die um Abstände, wo es um Abstände geht, um Masken, um Lockdown, um die bösen Ungeimpften und weiß ich nicht was alles. Ich vermisse da ganz stark das, dass es nicht ums Recht haben geht, sondern um die Liebe. Die Überheblichkeit der Geimpften im Moment. Ihr seid schuld. Ihr macht uns das alles kaputt. Ihr seid daran schuld, dass das Weihnachtsfest nicht ist. Ihr dummen Ungeimpften. Ihr seid dumm, ihr seid rechts, ihr seid die Falschen. Die Überheblichkeit der Ungeimpften, die im Gegensatz dann sagen, so ihr System, was auch immer. Ihr lauft dem einfach nur hinterher und ihr macht einfach nur irgendwas, was man euch sagt. Wir sind noch die mit Prinzipien, mit Überzeugungen. Die Argumente liegen bei Geimpften und bei Ungeimpften. Die liegen auf dem Tisch, die kennen wir und da kann man zu allem sagen, es ist richtig. Irgendwie ist das richtig. Und gleichzeitig hat keiner irgendwie recht gehabt. Die Impfung hat uns nicht die Erlösung gebracht. Die Impfung hat aber auch nicht den Massenmord, das Massensterben gebracht. Recht hat jeder und keiner. Recht hat jeder und keiner und es geht nichts um Recht. Es geht nicht darum, Recht zu haben. Weder in der großen Gesellschaft, aber noch viel weniger hier bei uns in der Gemeinde. Es geht nicht um Recht haben. Es geht um die Liebe. Und die Liebe ist Jesus in Person. Es geht um ihn. Jeder hat Grund für Unzufriedenheit. Jeder hat Grund für Sorgen, für Unfrieden, für Unzufriedenheit wegen der ganzen Fehler, die gemacht worden sind. Und es sind viele Fehler gemacht worden, bestimmt auch bei uns in der Gemeinde, bestimmt auch durch uns als Gemeindeleitung, ganz bestimmt. Aber es geht nicht darum, immer das Richtige zu tun oder dann noch zu sagen, und das hast du falsch gemacht. Jedem, der Fehler gemacht hat oder der Fehler sieht, dem möchte ich sagen, es geht nicht darum ums Recht, sondern es geht um Jesus und um Liebe. Es geht darum, dass wir in Liebe aufeinander zugehen, aufeinander achten. Und das bedeutet eventuell auch, dass man mal diskutiert, ganz bestimmt, dass man Meinungen und Standpunkte austauscht. Aber nicht um Recht zu haben, sondern um den anderen wertzuschätzen, hochzuhalten und zu sagen, ich hab diese Erkenntnis an der Stelle. Und aus lauter Liebe zu dir erkläre ich dir das demütig und liebevoll, damit du meinen Standpunkt verstehen kannst und wir miteinander weiterleben können, selbst wenn wir unterschiedliche Meinungen behalten. Es geht um Wertschätzung, um Fürsorge, darum, den anderen höher zu achten als mich selbst, weil das ist Liebe. Es geht nicht um Recht haben, es geht um Liebe. Die Eigenschaft, eine Eigenschaft von Liebe, eine ganz wunderbare Eigenschaft ist, dass sie Angst austreibt. Da, wo du jemanden anschaust, voller Liebe, da hat dein Kopf nichts anderes mehr zu tun, als daran zu denken, wie kann ich diesem Menschen diese Liebe zeigen. Dein Herz hat keinen Platz mehr für Angst, für Sorge, für Kummer, sondern ist damit beschäftigt, jemanden zu lieben. Liebe treibt die Angst auf. Da, wo du deinen Fokus auf einen Menschen richtest, den du konkret lieben kannst. Nicht auf das alles, was man irgendwie gut finden kann und auf die ganze Menschheit, die man ja lieb haben soll. Richte deinen Blick mal auf eine Person und hab die lieb und überleg dir, wie du sie lieben kannst. Dann hast du keinen Platz mehr für Angst. Dann ist da kein Platz mehr für Angst. Dann treibt es die Angst vor Corona, vor Spätfolgen von Impfung, vor dem System, vor dem Zusammenbruch, vor all dem, was da kommen könnte. Treibt es aus. Ja, die Welt verändert sich. Ja, die Welt verändert sich gerade massiv und es gibt Millionen Gründe, Angst zu haben. Aber es gibt einen, der hat die Welt überwunden. Und das ist Jesus Christus, der Gesalbte, der Fleisch geworden, der Mensch gewordene Gott, der Liebe ist. Diese Liebe hat die Welt überwunden mit all den Schwierigkeiten, mit all den Pandemien, mit all den Ängsten, mit all den Sorgen, mit all den Streitigkeiten. Und das, diese Botschaft, dass Jesus die Welt überwunden hat und dass er Liebe ist und dass es diese Liebe gibt, die dürfen wir verbreiten. Dafür dürfen wir einstehen. Dafür dürfen wir bekannt sein. Das dürfen wir verbreiten und keinen Hass, keine Gründe, sich aufzuregen, keine Gründe, warum man Angst haben sollte. Das gilt es nicht zu teilen, zu verbreiten und darüber sich auszutauschen und so lange breit zu treten, bis alle im Raum auch diese Angst verspüren und diesen Unmut. Wir dürfen Liebe, Frieden und die Botschaft, dass Jesus alle Angst überwunden hat, die dürfen wir verbreiten. Es geht nicht darum, Recht zu haben, sondern es geht um Jesus. Und damit zurück zu der Geschichte. Die Frau, zu der Frau, die das Salböl vergießt und Jesus in den Mittelpunkt stellt, so wie wir eingeladen sind, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen, bei jeder Diskussion und noch viel mehr jetzt zu Weihnachten. Wir dürfen Jesus und sollen Jesus in den Mittelpunkt stellen, dieser Festtage. Und diese Frau hat ein schönes Werk getan, sagt Jesus. Ein schönes Werk, eine gute Tat. Dieser Begriff kommt in der hebräischen Literatur auch als Liebesakt, also nicht der im Schlafzimmer, sondern als Akt der Liebe, der Zuwendung, des ich tue dir etwas Gutes, weil ich dich lieb habe, kommt er vor. Überschwänglich, wie Liebe nun mal ist, irrational, verrückt, verschwenderisch, völlig übertrieben. Ja, genau so ist Liebe, genau so hat diese Frau das getan. Völlig irrational, völlig übertrieben stellt sie Jesus in den Mittelpunkt mit einem Öl, was ein Jahresgehalt gekostet hat. So ist Liebe. Und für Jesus hatte das besondere Bedeutung. Jesus hat sich nicht darüber aufgeregt, dass sein Essen nun zu Ende war, weil alles irgendwie klebrig war. Er hat sich nicht darüber aufgeregt, dass in so einem kurzen Moment so viel Geld verbrannt wurde. Er hat sie verteidigt. Er hat gespürt, dass das ist für mich. Das ist etwas Wertvolles für mich. Ich habe vor 2 Wochen war ich im Frauengesprächskreis. Nicht? Da habe ich kurz von einem Geschenk erzählt, was ich mal bekommen habe, was völlig daneben war. Frag gerne die Damen, die dabei gewesen sind. Einfach hirnrissig. Da habe ich gespürt, okay, das Geschenk war nicht für mich, sondern das Geschenk war von dem Beschenkten für den Schenker. Also die Person, die mich beschenkt hat, hat mir das geschenkt, weil sie das toll fand und nicht, weil sie mir eine Freude damit machen wollte. Die Frau hier in der Geschichte, die hat sich irgendwie überlegt, was kann ich Jesus Gutes tun? Wie kann ich Jesus zeigen, dass er geliebt ist von mir, dass er mir wichtig ist, dass er derjenige für mich ist. Und Jesus hat genau das gespürt. so irre diese Tat auch war, hat Jesus gemerkt, hier geht es um mich, hier sieht mich jemand. Den Wert einer Liebestat, den Wert eines Geschenkten, den bestimmt der Beschenkte. Für Jesus war das. Und Jesus hat gemerkt, das macht mich wertvoll in den Augen dieser Frau. Das ist nicht klug, das ist nicht ökonomisch, das ist nicht sinnvoll, aber es ist voll Liebe. Es ist so sehr voll Liebe, dass Jesus sagt, von dieser Liebestat, die war so rein, so besonders, davon wird man auch noch in Jahrhunderten erzählen, wo man von mir am Kreuz berichtet, wo man davon erzählt, dass ich für die Menschheit gestorben bin, da wird man von dieser Liebestat berichten und erzählen, so sehr hat die Frau mich, Jesus, geliebt, dass sie dieses völlig Wahnsinnige, Irrsinnige getan hat. Der Name der Frau ist unbekannt. Nicht die Frau steht hier im Mittelpunkt, nicht die Schenkerin, die Geberin, sondern diese Liebestat, die steht da und die ist wichtig. Die stellt Jesus in den Mittelpunkt. Die sagt, du, Jesus Christus, bist der Gesalbte. Du bist der Besondere. Du bist der, über den es nichts anderes gibt. Du bist besonders. Und ganz ehrlich, stehe ich trotz dieser Erklärungsversuche hier immer noch fragend vor dieser Geschichte. Man hätte doch den Armen so viele Liebestaten geben können. Für 300 Denare. Mit dem Öl hätte man doch so viele Leute besprenken können. Was hat sich diese Frau dabei gedacht? Was hat sich Jesus dabei gedacht, das anzunehmen und das für gut zu heißen? Ich glaube, der Sinn dieser Liebestat, überhaupt von Ausdrücken der Liebe, können nur die beiden verstehen, die sich da irgendwie lieben, die zwischen denen das passiert. Bei den beiden, zu denen es zu einer gemeinsamen Erfahrung kommt, die das beide mit in ihr weiteres Leben geben und nehmen und sagen können, das ist unser Ding, das teilen wir beide. Wenn du mal an deine Freunde denkst, gibt es bestimmt irgendwelche Taten, irgendwelche Geschichten, die euch beide verbinden. Und wenn ihr euch seht, müsst ihr euch nur angucken und ihr wisst, woran ihr beide gleichzeitig denkt und ihr findet das super witzig oder super schön. Und alle stehen daneben und denken, was soll das? Es ist nicht lustig oder schön, das ist nur bescheuert. Aber Freunde untereinander, die etwas verbinden mit irgendeinem Erlebnis, für die ist das wertvoll und sie wissen, das haben wir beide zusammen erlebt. Das ist etwas, was wir in unsere gemeinsame Erinnerung aufnehmen. Das ist etwas, was uns eint, was ein Liebespaar aus uns macht, wo Liebe zwischen uns beiden aufkommt, wenn wir nur daran denken. Wir haben ein Fest vor uns, an dem wir Jesus feiern. Mit hoffentlich gutem Essen, mit definitiv ganz vielen Lichtern, mit übertrieben viel Schmuck, mit tausend Dingen, die uns ablenken könnten. Diese Geschichte von der Salbung von Jesus in Bethanien, die drängt die Frage auf, wie kannst du Jesus in den Mittelpunkt stellen? Wie kannst du eine Geschichte schaffen, die dich mit Jesus verbindet? Was kannst du tun, ganz praktisch tun, um ein Ding zu erzeugen, eine Erinnerung, die dich mit Jesus verbindet, die Jesus wissen lässt, du stehst bei mir im Mittelpunkt, du bist mir wichtig, du bist mir wertvoll. Eine Liebestat, ein Ding, bei dem wir erleben, dass Jesus uns liebt, dass Jesus zu mir eine Verbindung hat. Ganz offensichtlich muss es individuell sein. Das ist nicht, ich gehe in Gottesdienst und setze mich in die Reihe und singe ein Lied, was alle anderen mitsingen. Wobei es das auch sein könnte. Aber es ist ganz bestimmt etwas, was nur du verstehst und was nur Jesus versteht, was euch beide verbindet. Ich möchte dich drängen, wirklich drängen, darüber nachzudenken. Was kannst du dieses Jahr tun, um Weihnachten ganz neu zu erleben, um so ein wahnsinnig verrücktes, aber trotzdem wunderschönes Liebesding mit Jesus zu erleben. Weihnachten ganz neu erleben, eine Erinnerung schaffen und Jesus in den Mittelpunkt stellen. Lass dich dazu einladen. Nimm dir jetzt ein paar Minuten Zeit, wo wir ein Lied hören werden. Und überleg dir mal irgendetwas, was du mit Jesus machen könntest in der nächsten Woche, an Heiligabend, in den nächsten Tagen, was dich mit ihm verbindet und was Jesus für dich in den Mittelpunkt stellt. Was Witziges, was Übertriebenes, was Schönes. Eine Liebestat an denjenigen, der die Liebe in Person ist.